Hallo und herzlich willkommen zu Folge 109 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Simon Hoffmann, dem Entwickler von Nut.js, das ist ein JavaScript-Framework für Desktop-Automatisierung. Ja, und den Simon, den habe ich, glaube ich, zuerst in meinem Newsletter, allesnurgeklaut.com, unbedingt abonnieren, wenn dich ja, IT, DevOps, Cloud-Themen interessieren. Auf jeden Fall screene ich auch Hacker News und da war einer der Top 10 Artikel I'm giving up on open source und der war von Simon und witzigerweise ist er auch in einer Community drin, in der ich auch drin bin und so kamen wir in Kontakt und dann haben wir mal geschrieben und ich fand es super interessant auch mal über das Thema zu sprechen. Wie kann man Open Source monetarisieren oder was sind gerade die Schwierigkeiten darin? Und wir sprechen dann auch über ja die komplexe Balance zwischen Community-Erwartungen und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit. Also das denke ich ganz interessant. Und wir sprechen natürlich auch wieder über die Marketing- und Vertriebsherausforderungen, die technische Gründer so haben und wie er als Teilzeitunternehmer, er ist auf 60% in seinem Hauptjob, sein Produkt weiterentwickelt und trotzdem die Familie nicht zu kurz kommt. Genau. Coole Folge, denke ich. Würde mich über Feedback freuen. Wie immer gern an hallo@happy-bootstrapping.de. Natürlich würde es mich auch super freuen, wenn du die Folge einfach weiterempfiehlst auf LinkedIn, auf Blue Sky, auf Instagram. Tag mich da einfach oder schick mir das. Und dann erwähne ich dich, dein Profil, dein Projekt gern im Intro der nächsten Folge. Genau. Und jetzt geht's direkt los. Ach so, du kannst natürlich auf happy-bootstrapping.de, ich pflege da jetzt nach und nach alle ehemaligen Episoden ein, kannst du den Newsletter abonnieren und dann kriegst du in Zukunft auch die Zusammenfassung per E-Mail. Dann kannst du dir überlegen, ob es sich lohnt, die Folge zu hören. Jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß! Guten Abend, Simon, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hey Andi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, super, dass du zugesagt hast, auf jeden Fall. Bist ja auch wahnsinnig umtriebig und ja, ich erzähle nachher mal die Geschichte, wie ich dich kennengelernt habe. Aber erst übergebe ich dir mal das Wort. Was würdest du sagen, was machst du eigentlich und wo kommst du eigentlich her? Wer bist du? Genau, so meine übliche Intro-Frage.
Wer bin ich? Ich bin der Simon. Ich bin jetzt mittlerweile 38 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin über Umwege zum Software-Engineer geworden. Also ich habe schulisch klassische Laufbahn über die Realschule gemacht und danach eine Ausbildung. Habe dann eine Weiterbildung gemacht im Maschinenbau zum Techniker und habe dann festgestellt, dass ich irgendwie doch nicht nur in meiner Freizeit irgendwie sehr viel Zeit mit Computern verbringe, sondern das irgendwie auch gerne doch beruflich machen würde. Und nachdem es in der Schule nicht geklappt hat, habe ich mir dann gedacht, dann mache ich es halt doch noch irgendwie über die Uni so ganz offiziell und habe mich dann noch an der Uni eingeschrieben und habe dann am Ende abgeschlossen mit einem Master in Informatik und bin jetzt seit bald 10 Jahren Software-Ingenieur.
Und da bist du auch seit 10 Jahren dann selbstständig?
Nee, das nicht. Das kam viel, viel später. Also ich habe dann ganz klassisch angefangen in München, Consulting-Agentur, viel Java-Entwicklung für Kundenprojekte und habe dann aber nach ein paar Jahren gewechselt in ein Projekt. Da ging es um Testautomatisierung. Das habe ich von dem ehemaligen Kollegen übernommen. Das war ein Framework, das hieß Saculi. Das ist ein End-to-End-Testing-Framework. Und ja, im Prinzip bin ich darüber dann auch, darüber hat dann im Prinzip die Entwicklung mit Nut.js auch ein bisschen angefangen, weil ich eine Alternative für JavaScript gesucht habe zu Saculi X. Das ist ein Desktop-Automatisierungs-Framework für Java. Nur ich wollte halt JavaScript verwenden, weil ich damals schon ein sehr großer Fan von Node.js und JavaScript war und dem ganzen Ökosystem. Und da gab es halt irgendwie schon was, aber nicht so hundertprozentig das, was ich mir vorgestellt habe. Und das war dann im Prinzip so der Startschuss für mich, dass ich mir gedacht habe, gibt viele Open-Source-Tools. Irgendwie ist alles nicht so das, was ich mir vorstelle. Jetzt mache ich halt mein eigenes Ding.
Ja, 2.500 Sterne, GitHub-Sterne später, oder ich glaube 2.400, unterhalten wir uns hier dann. Als Thema Open-Source gehen wir nachher noch ein bisschen ein, aber ja, jetzt, du hast ein bisschen erzählt, du hast mit Open-Source angefangen, aber wir sind ja hier auch in einem Bootstrapping-Podcast. Das heißt, du hast dann auch ein Geschäftsmodell entwickelt um Nut.js. Kannst du grob ungefähr sagen, wo du da gerade stehst? Umsätze, Mitarbeiter hast du ja keine. Du machst es komplett alleine, glaube ich. Ne?
Ein Mitarbeiter bin ich. Ich alleine.
Marketing, Vertrieb, Sales-Team, alles in einer Person.
Genau. Ich bin First, Second und Third Level Support. Alles in einem.
Ja. Okay. Genau.
Und das hat sich im Prinzip auch ein bisschen über Umwege entwickelt, weil ich irgendwann an dem Punkt angelangt bin, als ich so einen erweiterten oder als ich für die Apple Silicon Max Support anbieten wollte. Also das wurde einfach regelmäßig angefragt. Warum läuft Node.js nicht nativ auf einem Apple Silicon Mac? Kann man da nicht was machen? Und dann habe ich das ganz einfach klargestellt und habe gesagt, entweder irgendjemand sponsert mir einen Mac mit einem Apple Silicon Chip oder stellt einen zur Verfügung, dass ich den halt benutzen kann, um was drauf zu bauen. Ansonsten, ich habe halt keinen. Und naja, da gab es dann leider keine allzu großen beziehungsweise gar keine Rückmeldungen dazu. Und dann habe ich halt gesagt, dann mache ich das jetzt ganz einfach. Dieses Plugin, worum es da ging, war ganz konkret eins, das sich mit Onscreen Image Search beschäftigt hat, also quasi du stellst Template-Image bereit und dann ist Node.js in der Lage, über dieses Plugin nach dem Bild, das du suchst, auf deinem Desktop zu suchen.
Okay.
Und dieses Plugin habe ich dann einfach einmal komplett neu entwickelt, habe so ziemlich alle Third-Party-Dependencies rausgeschmissen und habe zudem dann gesagt, dann organisiere ich mir jetzt selbst einen Apple Silicon Mac. Stell halt Support für diese Plattform zusätzlich bereit, weil es ja offensichtlich zukunftsweisend sein wird. Und habe damit dann aber auch gesagt, dass ich dieses Plugin nur Leuten bereitstelle, die ein GitHub-Sponsorship abschließen. Einfach weil ich gesagt habe, ich möchte halt diese Kosten, die ich jetzt quasi vorausgestreckt habe, irgendwie wieder reinbekommen. Und das war dann im Prinzip so der Startschuss, dass tatsächlich das Projekt auch aktive Sponsoren bekommen hat. Mhm. Also das war quasi so der Layman's Einstieg in, ich habe eine Möglichkeit, dass ich Geld für Dienstleistungen oder Pakete bekomme. So hat das Ganze dann angefangen.
Wann hast du damit angefangen und wann hast du dann dieses Bezahlmodell eingeführt?
Angefangen, das ganze Projekt hat August 2018 und dieses Sponsorship-Modell hat dann angefangen 2022.
Okay.
Bis dahin gab es einen Sponsor, der das Projekt an sich supportet hat, aber das waren $5.
Okay, ja, das kannst du einen Kaffee kaufen. Nicht bei Starbucks, ja. Aber ja, okay. Und bis dahin hast du es komplett Open Source gemacht und für frei.
Genau.
Mhm. Okay. Und dann hast du 2022, ging es 2022 los mit den Apple Silicons? Ich glaube, die sind früher gekommen, glaube ich, oder?
Ja, die kamen früher, aber ich hatte halt immer noch einen sehr gut funktionierenden Intel Mac.
Ja, okay.
Dann gab es einfach keine Notwendigkeit, das Upgrade zu machen. Zumal die ja tatsächlich nicht günstig sind.
Ja, das sind sie nicht. Wobei jetzt die neuen sind schon deutlich günstiger wieder im Vergleich, finde ich jetzt, wenn du so einen...
Jetzt mittlerweile wird es besser.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, und dann die Geschichte, die Reise geht ein bisschen weiter. Damit die Leute jetzt oder die Hörerinnen wissen, wie relevant das ist, wie bist du da heute unterwegs von der Größenordnung? Es gibt ein SaaS-Modell, sag ich mal, oder Subscription-Modell, ist ja jetzt nicht richtig SaaS, da gibt es verschiedene Pläne. Wie viele Kunden hast du das so oder Subscriber?
Das sind momentan so circa 30 ungefähr.
Okay. Und die haben unterschiedliche Pläne.
Genau, also das mittlerweile haben, also es gibt halt die Abstufung, es gibt ganz einfach Core-Pakete, die halt rein die Automatisierung von Maus und Keyboard erledigen. Dann gibt's zusätzliche Plugins, die das Ganze dann irgendwie so zum Beispiel um Unicode-Support erweitern oder um das, was ich vorhin angeschnitten habe, die Unterstützung von Bildersuche, dann gibt es zwei Module, die OCR-Anbindungen ermöglichen. Einmal lokal über Tesseract und einmal über die Azure Cloud Services.
Mhm.
Da gibt es ein Plugin. Und dann habe ich letztes Jahr zum Beispiel ein Plugin entwickelt, das es ermöglicht, unter Windows auf tatsächlich also quasi wie man es aus dem Browser kennt, über so Element-Queries auf native Elemente aus einem Fenster zuzugreifen. Das Ganze funktioniert über Accessibility-APIs. Das ermöglicht einem dann, dass man einen Selektor schreibt, wie zum Beispiel einen Button mit Titel OK. Und dann wird tatsächlich in einem Fenster nach diesem nativen Element gesucht und dann kann man halt auf seinem Desktop mit Queries arbeiten, wie man es aus dem Browser kennt.
Das heißt, du könntest jetzt einen FAT-Client, einen SAP-Client zum Beispiel, könntest du eine Testautomatisierung für eine SAP-Anwendung schreiben?
Genau.
Ja. Zum Beispiel. Oder für irgendwas anderes, was halt einen FAT-Client hat, okay. Aber da bist du ja schon auch im Enterprise-Umfeld unterwegs, aber das ist, glaube ich, super spannend.
Also ich finde es technologisch super spannend. Das ist auch der Grund, warum, dass ich jetzt 6 Jahre später immer noch da sitze, weil es einfach wirklich, es ist nicht ganz einfach, das gebe ich auch zu, aber es ist wirklich spannend und macht Spaß, da irgendwie Lösungen für diese ganzen technischen Hürden zu finden.
Ja, das glaube ich. Und vom Firmenkonstrukt her machst du das über die, ich glaube, Dry Software UG.
Genau,
ja.
Genau.
Das ist die Firma, die Nudge.js betreibt und dann, aber du kannst ja jetzt wahrscheinlich noch nicht, so wie es sich anhört, noch nicht komplett von dem leben, was da reinkommt. Dann machst du auch noch Freelancer-Tätigkeiten?
Nee, das Ganze, also ich habe diese UG gegründet auch im August 23, weil da das erste Mal eine Anfrage von einer größeren Firma quasi reinkam, wo ich dann auch gesagt habe, das ist mir jetzt zu heikel, das irgendwie als Einzelunternehmer zu machen, weil ich einfach auch ich möchte halt einfach private Haftung ausschließen. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, ich wickel das jetzt, bevor es irgendwie dann mal zu spät wird, in so einen Firmenmantel und pack das alles jetzt in die Dry Software UG rein. Und das ist jetzt quasi meine eigene Firma, die ich nebenberuflich betreibe, weil ich hauptberuflich eigentlich auch noch in einer Anstellung in Teilzeit.
Okay. Das heißt, du arbeitest noch in Teilzeit, so darf ich fragen, wie viel? 80%, 60% oder?
60
sind es. Okay.
Genau. Also das teilen uns meine Frau und ich auf. Da sind wir beide so auf roundabout 60%.
Cool.
Einmal macht der eine die Kinder, mal der andere.
Ja, das kenne ich woher. Okay, verstehe. Das heißt, du machst dann gar keine Freelancer-Tätigkeiten oder wahrscheinlich nur im Umfeld dann Nudge.js, wenn jemand da was braucht.
Genau, ja.
Und bist dann noch angestellt. Okay.
Genau, also es kommt schon immer wieder mal vor, dass Leute halt dann sagen, was jetzt letztes Jahr zum Beispiel der Fall war, da hat sich eine Firma quasi finanziell daran beteiligt, dass ich einfach mehr Zeit auf die Entwicklung von dem Feature verwende. Mhm. Oder wenn Leute halt sagen, ist es möglich, dass man Sache XY macht mit einem deiner Plugins und dann sage ich, es geht nicht. Es wäre zwar theoretisch möglich, das umzusetzen, aber es ist halt nicht in den Standardpaketen, weil der Use Case doch etwas abstrakt ist. Dann habe ich mich auch schon mit Leuten darauf geeinigt, dass man das dann separat quasi bezahlt. Dann gibt es ein separates Plugin-Package, das verwendet werden kann. Und so solche Dinge laufen dann auch noch nebenbei, ja.
Und das ist dann ein Kunde, der bezahlt quasi die einmalige Entwicklung und kriegt das dann in seine Subscription rein und alle profitieren von dem neuen Plugin sozusagen.
Genau.
Ach, wie so eine Art Sponsorship für einen Feature dann.
Im Prinzip genau das, ja.
Okay.
Also das Feature, das ich letztes Jahr entwickelt habe mit dem Input Monitoring, also dass man quasi unter Windows und macOS auf Input Events, also User bewegt die Maus und ich möchte dann ein Callback auslösen mit Zugriff auf die Koordinaten, wo die Maus hinbewegt wurde, sowas, das habe ich mit Unterstützung von der Partnerfirma entwickelt.
Da gibt es jetzt wahrscheinlich ganz viele Anfragen von so Remote-Arbeitenden, die automatisiert den Mauszeiger bewegen wollen, damit es so getan wird, als würden sie arbeiten. Nein, das wäre noch ein interessantes Plugin. Wahrscheinlich könntest du damit am meisten Geld verdienen. So ein Dummy.
Ich glaube, dass das tatsächlich schon umgesetzt wurde, aber das wird dann wahrscheinlich einen der vielen Forks verwenden.
Ja, verstehe. Ja, wann hast du, also du hast jetzt erwähnt, du hast das Bezahlmodell dann 2022 eingeführt. Hat es lang gedauert, bis der erste Kunde kam und Subscriber wurde?
Das ging tatsächlich dann auch relativ schnell, weil halt sehr viele Leute einfach, weil ich wusste halt, okay, es gibt Leute, die warten drauf, dass Apple Silicon unterstützt wird. Hm. Und von denen war es dann tatsächlich so, dass da relativ schnell dann jemand gesagt hat, okay, dann schließe ich jetzt so ein Sponsorship ab. Dafür kriege ich die Pakete.
Okay.
Werbung. Was haben die Sneakersuchmaschine everysize.com, die Hochzeitsplattform group.com, das Ticketing-System digginites.com und die MyDeals-Tochter abo24.de gemeinsam? Sie alle vertrauen den Services von WeManage. Das ist meine eigene gebootstrappte Firma. Wir helfen den genannten Kunden und noch viel mehr bei sämtlichen DevOps- und Reliability-Herausforderungen. Das kann Cloud-Kostenoptimierung sein, 24x7 Betrieb von Servern oder Cloud-Infrastrukturen, Monitoring, Logging, Metrics. Wie können wir Ressourcen vernünftig auslasten? Wir machen CDN-Support bei Cloudflare, bei BunnyCDN oder wir machen Hochlastoptimierungen dann für TV-Auftritte oder Black Friday-Deals. Grundsätzlich sorgen wir aber dafür, dass unsere Kunden ruhig schlafen können, denn wir kümmern uns wirklich nachhaltig um den Webbetrieb der Applikation, egal ob Software as a Service, Applikation, E-Commerce Auftritt oder ein großes Content-Portal, da haben wir auch eins im Portfolio, das aufgrund eines großen deutschen Fußballclubs ständig in den News ist und das hat auch seine spannenden Herausforderungen. Falls du hier Herausforderungen hast, mal in Urlaub gehen willst oder nur ein DevOps Mitarbeiter hast, der Hilfe braucht, dann sprich mich doch gerne an. Den Link findest du in den Shownotes. Kostentechnisch kann man das Ganze auch recht schmal starten. Unsere monatliche Pauschale, die richtet sich nach Größe der Umgebung und fängt schon ab 90 Euro an und ist damit ein Schnäpple, wie wir im Ländle sagen. Wir arbeiten dabei ganz hands-on mit dir via Slack zusammen, wenn du das möchtest und verstecken uns jetzt nicht klassisch in einem Ticketsystem. So, sollten jetzt noch Fragen offen sein, schreib mir gerne über LinkedIn oder über den Link in den Shownotes. Jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Werbung Ende.
War das dann also der Meilenstein für dich zu sagen, ich gründe diese Firma und ich stecke da mehr Zeit rein und reduziere meine Arbeitszeit, weil ich merke, hey, da ist ja auch ein Geschäft dahinter, hinter Open Source?
Nicht direkt. Also die Arbeitszeit habe ich tatsächlich einfach aufgrund der Tatsache, dass ich Vater geworden bin, reduziert, weil wir von vornherein gesagt haben, dann wird es aufgeteilt, dass das fair verteilt wird.
Ja.
Und also ein Meilenstein insofern war es natürlich, weil das war das erste Mal, dass jemand wirklich Geld dafür bezahlt hat für etwas, das ich von der Pike auf entwickelt habe. Das ist einfach ein richtig cooles Gefühl. Das kann man nicht abstreiten. Es hat halt am Anfang dann immer so dahin getröpfelt. Es war Ansporn, definitiv Ansporn, dass man sagt, okay, da ist irgendwie, da steckt mehr dahinter und da muss man jetzt halt ein bisschen dranbleiben. Aber es war jetzt nicht so, dass ich von Anfang an dann gedacht habe, mir hat jetzt jemand gerade $40 überwiesen und jetzt schmeiße ich alles hin und gehe da all in. Aber es war halt mit dem dementsprechenden Wissen, dass Leute tatsächlich bereit sind, da Geld dafür zu zahlen, hat es halt schon dementsprechend nochmal einen Boost gegeben, da mehr von meiner Freizeit reinzuhängen.
Jetzt haben wir ein bisschen abgenördet schon und über Desktop-Automatisierung gesprochen und so weiter. Vielleicht erklärst du mal für denjenigen, der das Thema nicht kennt, was ist so typische Use Cases, für die ich Node.js brauche und mein Desktop automatisieren will?
Genau, also von mal ganz, ganz einfach erklärt, Node.js ist ein JavaScript-Framework oder besser gesagt ein Node-Framework. Und es ist ein Framework für Desktop-Automatisierung. Das heißt, man schreibt JavaScript-Code und mit der API, die dieses Framework zur Verfügung stellt, kann man Mausbewegungen simulieren oder Keyboard-Eingaben simulieren. Man kann auf den Bildschirminhalt zugreifen. Das heißt, du kannst Screenshots erstellen. Und man hat Zugriff auf das Clipboard des Systems. Das heißt, du kannst Text reinkopieren, du kannst auch Text wieder rauskopieren. Und diese Funktionalität kann man dann im Prinzip kombinieren, um einen echten Nutzer zu simulieren. Das heißt, du kannst eine typische Mausbewegung von einem Benutzer simulieren oder du kannst eine Keyboard-Eingabe in irgendeinem Textfeld simulieren, als wäre wirklich ein Nutzer am PC und würde da tippen. Und mit zusätzlichen Plugins, die es für dieses Framework dann noch gibt, wie das vorhin schon angesprochene Plugin für Bildsuche, kann man dann auch so Dinge machen wie such auf meinem Bildschirm nach diesem Beispielbild, das ich dir zur Verfügung stelle. Und wenn du das findest, dann bewegt die Maus in die Mitte von diesem Rechteck, von diesem Bild. Dann kann man da drauf klicken lassen oder zum Beispiel ein Icon auf dem Desktop von links nach rechts ziehen und so weiter und so fort. Und dadurch lassen sich halt sehr viele Benutzereingaben simulieren, was wiederum ermöglicht, dass man zum Beispiel in der Testautomatisierung den Nutzer simuliert und von seiner Anwendung dann bestimmte Antworten erwartet. Das heißt, du kannst sagen, wenn ich in meiner Anwendung auf diesen Button klicke, dann erwarte ich, dass dieses Bild erscheint. Mhm. Im einfachsten Fall. Und Node.js lässt sich da integrieren in bekannte Test-Frameworks, also zum Beispiel Jest, das ist ein sehr bekanntes JavaScript oder Node-Test-Framework, oder VTest. Und darüber kann man dann eben komplexe End-to-End-Testsuiten aufbauen.
Mhm. Das heißt, die Hauptnutzer sind Leute, die Desktop-Software programmieren und diese automatisiert testen wollen.
Das hält sich ein bisschen die Waage. Also es ist schon ein großer Nutzerstamm, die das tatsächlich in der Warte machen. Entweder Testing oder auch aber Monitoring. Das ist ein weiterer großer Punkt, dass sie quasi diese automatisierten Tests dafür verwenden. Es gibt einfach noch jede Menge Legacy-Anwendungen, die halt nur auf dem Desktop laufen. Und wenn man die irgendwie warten oder monitoren möchte, um gewisse SLAs einzuhalten, dann wird diese Anwendung einfach automatisiert gestartet. Es werden gewisse Funktionen ausgeführt. Und über diese Möglichkeit, diese Checks zu bauen oder diese Test-Expectations zu formulieren, kann man dann sagen, ich erwarte, dass ich nach so und so vielen Sekunden eben diese Anwendung geöffnet habe. Das heißt, nach 5 Sekunden muss dieses Bild auf meinem Desktop erscheinen, wenn ich die Anwendung öffne. Wenn ich dann in der Anwendung den Datei-Neu-Dialog öffne, dann erwarte ich, dass dieses Bild erscheint. Solche Dinge kann man dann machen. Und wenn man darüber dann eben noch die Laufzeiten von diesen Testfällen auswertet, kann man das Ganze in ein klassisches Monitoring mit integrieren. Mhm. Das sind 2 große Use Cases. Und der dritte ist, würde ich behaupten, ganz klassische Automatisierung, dass jemand halt sagt, ich möchte jetzt nicht 25 Mal dieselbe Aktion machen, sondern ich skripte das halt einmal und dann läuft es von alleine.
In so einem Produktionsprozess oder so, egal ob es jetzt Bilder sind oder was anderes, ja, okay.
Genau. Sehr oft findet es, glaube ich, aber auch Anwendung in irgendwelchen Spielen.
In Spielen? So Clickfarming oder?
Ich weiß nicht genau, was die Leute da machen, aber ich habe schon mehrmals Anfragen bekommen, dass in irgendeinem Spiel die Software nicht funktioniert. Die wimmel ich aber dann meistens ab, weil ich sage, tendenziell klingt es schon nach einer sehr großen Grauzone und ich bin mir sehr sicher, dass die Terms of Service von diesem Spiel das nicht erlauben.
Das heißt, im Elon Musk sein Diablo-Charakter, der ist wahrscheinlich dann da vielleicht, wer weiß, schon so entstanden. Ja, interessant. Ja, okay. Hast du, also jetzt ist natürlich mit dem AI Elephant in the Room, da kannst du wahrscheinlich auch nochmal spannende Sachen machen dann auf so einem Desktop, oder? Kannst du dann auch, ja, da hast du schon so Logiken dann verknüpfen, schaust du dir das an? Ist das was du angefragt bekommst?
Ich habe tatsächlich vorgestern erst wieder eine Anfrage bekommen, wann ich das denn unterstütze. Und ich schaue mir das tatsächlich auch sehr genau an und ich habe auch, also ich finde es insgesamt ziemlich spannend, weil das ganze Thema Machine Learning und so weiter war Schwerpunktthema von meinem Masterstudium.
Okay.
Aber ich habe dann auch auf die Anfrage geantwortet, ich schaue es mir an und ich bin momentan auch sehr viel am Lesen und am Experimentieren. Ich bin aber momentan auch noch sehr vorsichtig, ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass ich nicht möchte, dass ich jetzt irgendwie voreilig so ein halbgares Produkt rausbringe, nur damit ich sagen kann, es ist jetzt KI
eingebaut. Du hast AI-Support. Ja, ja. Mhm.
Genau.
Ja, verstehe ich.
Also es gibt da wirklich sehr viele, sehr spannende Sachen und ich habe auch eine konkrete Idee, die ich jetzt dann in nächster Zeit gerne mal anpacken würde. Wie gesagt, ich bin generell einfach... Wie heißt es immer? Under promise and over deliver. Also ja. Ich halte lieber den Ball flach, anstatt dass ich danach irgendwie so enttäuschte Nachrichten bekomme. Und das war jetzt die große Ankündigung. Ja, okay.
Hast du ein Beispiel? Also du hast jetzt vorhin die 30 Kunden genannt. Es gibt ja auch so Firmenaccounts. Ist da jemand dabei, den man kennt? Gibt es jemanden, der wirklich seinen SAP-Client mit testet? Oder was sind so die Use Cases, wo du darüber berichten kannst?
Das ist etwas schwierig, weil zum einen die größeren Kunden das so auch nicht rausgeben, was sie damit machen. Und bei den anderen ist es so, dass ich es nicht sagen darf.
Okay, verstehe.
Das ist schwierig.
Ja, ich habe auf deiner Pricing-Page, also ich verlinke ja auch alles, kann man sich dann anschauen. Es gibt einen Solo-Plan, den zahle ich monatlich als einzelner Entwickler für $7. Und dann gibt es den Team-Plan, da gibt es den Contact-Sales-Button und den Custom-Plan, da gibt es auch den Contact-Sales-Button. So ein bisschen interessiert mich jetzt ja schon, wie das dann abläuft, weil was ich interessant finde, ist, dass du schreibst, du hast so eine Art zentrales Dashboard, wo dann eine Firma mehrere Subscriptions drüber steuern kann. Dann muss es ja da schon welche geben, die da, keine Ahnung, baust du jetzt nicht so ein Dashboard für 3 User oder 3 Lizenzen?
Genau, also das Ganze läuft dann so ab, dass wenn man so eine Lizenz erworben hat, also so eine Team-Lizenz, da erwirbst du im Prinzip einfach mehrere Seats. Das heißt, wenn du sagst, du hast ein Entwicklerteam, das aus momentan 5 Leuten besteht, dann bekommst du 5 Seats für 5 Entwickler. So wird das Ganze abgerechnet. Und dieses Dashboard habe ich tatsächlich dann eben auch aus diesem Grund gebaut, weil es ja sehr oft so ist, Leute rotieren in andere Teams. Dann kommt ein neuer dazu, möchte der dann den Key reusen, wie kannst du dann gewährleisten, dass der alte raus ist und so weiter und so fort. Und über dieses Dashboard kannst du dann quasi seinen License Key aktivieren. Das heißt, du aktivierst einen Seat. Wenn jemand rausrotiert, dann nimmst du den wieder raus, aktivierst einen neuen. Das heißt, der alte Key wird invalid und hat keinen Zugriff mehr. Genau das Gleiche mit, was passiert, wenn Leute die Firma verlassen, die in dem Team drin waren. Ich möchte ja nicht, dass der diese Lizenz weiter benutzt. Mhm. Dann wird einfach der Seed quasi invalidated und für das neue Teammitglied gibt es einen neuen. Und so kann man das alles eigentlich dann per Self-Service machen. Das heißt, es wird einmal das initiale Account-Setup gemacht. Dann weise ich die Lizenzen zu. Wenn man es vollautomatisiert macht über zum Beispiel Lemon Squeezy, also wenn man so eine Solo-Lizenz kauft, dann läuft das alles vollautomatisch im Hintergrund ab. Das heißt, du kaufst die Lizenz und dann bekommst du einen Invite-Link, den bestätigst du und dann hast du Zugriff auf das Lizenz-Dashboard.
Und das Lizenz-Dashboard ist aber online bei dir, da brauche ich keinen License-Server dann lokal bei mir im Netz oder sowas.
Das ist auch, ich bin da auch kein allzu großer Freund davon, dass ich sage, diese Software muss irgendwohin aus deinem Firmennetz telefonieren, damit du sie benutzen kannst. Einfach, weil ich halt unter anderem auch weiß, dass das Leute in Umgebungen einsetzen, wo es keine Verbindung nach draußen gibt.
Ja, verstehe. Okay. Wie ist so die Verteilung der Pläne? Also sind die meisten schon dann über so Teampläne und in Firmen drin oder gibt es mehr Solo-Pläne?
Also der Löwenanteil sind schon tatsächlich dann so größere Firmenpläne, die halt irgendwie, keine Ahnung, so 3 bis 5 Seats haben.
Okay, interessant. Und so Custom-Plan gibt es auch, aber das ist wahrscheinlich nicht so relevant dann, weil den meisten das normale...
Ja, Custom-Plans gibt es insofern auch, ja, weil, also zum Beispiel hat ein Schüler bei mir angefragt, der gesagt hat, ich würde es gern für ein Projekt verwenden und naja, dann hat der halt eine Lizenz von mir bekommen.
Ja, hat sich dann schon gelohnt zu fragen.
Ich bin da definitiv niemand, der jetzt sagt, ich möchte jetzt unbedingt auf Biegen und Brechen von jedem mein Geld haben. Also wenn das jemand mir stichhaltig irgendwie klar macht, wofür er es verwendet und warum er jetzt nicht den großen Geldbeutel aufmachen kann, dann bin ich auch jemand, der mal ein Auge zudrückt.
Aber wir sprechen ja nachher noch über das Thema Open Source ein bisschen ausführlich, aber ich kann das nach wie vor auch Open Source nutzen. Da habe ich aber keinen Zugriff auf die ganzen Plugins, die du hast. Also mit der Lizenz erwerbe ich die Plugins und die Standardfunktion kann ich nutzen.
Das ist letztes Jahr dann so aufgesplittet worden, dass das, was bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt erstmal eine Pause mit dem ganzen Open Source.
Okay.
Das Core-Produkt bis genau zu diesem Punkt ist 1:1 immer noch unter derselben Lizenz zum damaligen Zustand frei auf GitHub erhältlich.
Okay. Das heißt, weiterhin, wenn ich jetzt eine Lizenz bekomme, kriege ich quasi auch eine aktuelle Version von dem normalen Produkt.
Genau. Ja.
Und die Open Source Version ist quasi gefreezed.
Genau. Die wird dann aktualisiert mit einem Delay, aber momentan ist die Entwicklung, die gerade weitergeht, nicht öffentlich.
Okay. Das ist ja auch der Punkt, wie ich dich kennengelernt habe, um da jetzt, da können wir jetzt bei dir einsteigen. Ich habe witzigerweise, ich schreibe ja so einen Newsletter, alles nur geklaut heißt der. Und da ist mir, ich glaube, weil es ein Top 10 Hacker News Beitrag war,
Der war tatsächlich mal eine ganze Zeit lang auf der 1.
Ja, I give up on open source heißt der. Ich verlinke ihn auf jeden Fall, finde ihn auch super interessant. Da hast du das ja, sehr transparent geshared. Du hast, glaube ich, im Vorjahr hast du quasi diese Open Source und ich habe Plugins, wo ihr bezahlt Version gelauncht und dann hast du dein Letter of Resignation. Zwei Jahre vorher, okay. Und dann hast du den Letter of Resignation eingereicht und auch sehr ausführlich das dargelegt. Ich glaube, du hast sogar ein paar Referenzen drin gehabt. Kannst du uns das nochmal ein bisschen so erzählen, warum das aus deiner Sicht nicht funktioniert hat?
Also vorab muss ich sagen, das, was ich jetzt dann gleich erzähle, ist alles aus meiner Perspektive. Da können andere Leute anderer Meinung sein und es schaut wahrscheinlich nicht in allen Projekten so aus. Das, was ich erzähle, ist meine
Erfahrung.
Das, was ich erfahren habe und sonst nichts. Mhm. Das ist nicht 1:1 übertragbar auf irgendwelche anderen Projekte. Aber im Prinzip das, was ich in diesem Blogpost auch schon geschrieben habe, es war von Anfang an schon eher so eine Nehmer als ich beteilige mich Situation, weil ständig schon Anfragen kamen aufgrund von einigen Limitierungen in der Architektur von Node.js zum damaligen Zeitpunkt. Warum funktioniert das hier nicht? Warum funktioniert das nicht? Wann kommt dies? Wann kommt das? Und ich habe das dann immer noch weitestgehend ignoriert, weil ich mir gedacht habe, du kannst ja auch selber mal die Tastatur zur Hand nehmen und dich damit beschäftigen, wenn du das unbedingt benötigst jetzt. Das ist allerdings dann halt einfach auch über die Jahre nicht besser geworden, sondern dann eher hat sich's dahingehend verschlechtert. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, dieses Plugin, das ich neu entwickelt habe für den Apple Silicon Support, für das ich dann auch dieses Sponsorship angenommen habe, um das Paket rauszugeben, da ging es dann eigentlich schon los, dass die ersten Leute angefangen haben, du bist doch irgendwie nur auf Kohle aus und du trittst den Open-Source-Gedanken mit Füßen und du solltest dich schämen und eigentlich solltest du alles kostenlos und frei verfügbar machen, weil das so ist der Ethos. Und das ging dann eben auch eine ganze Zeit. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, ich fange jetzt tatsächlich auch mal an mit so Support-Plänen, weil eben auch größere Leute angefragt haben, die eben, die halt Zeitinvest von meiner Seite benötigen. Da kamen dann irgendwie auch Leute an und gesagt, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht und was fällt dir ein? Und der Stein des Anstoßes, dass ich dann final gesagt habe, ich gebe jetzt tatsächlich einfach meinen Hut ab und lasse es erstmal eine Zeit lang und mache nur noch lieber was mit Privatleuten oder mit Leuten, die eine Lizenz tatsächlich erwerben, anstatt dass ich einfach davon dem Wissen lebe, dass es Leute gibt, die das nützlich finden, war ein GitHub-Issue, das jemand geöffnet hat, indem er einfach nur geschrieben hat, warum ist das alles nicht kostenlos? Also es war ungefähr so, ich habe das Tool mal genutzt und jetzt komme ich wieder zurück und es ist nicht mehr alles kostenlos und warum wird das nirgendwo geschrieben und du bist doch eigentlich echt ein Riesenarsch und verpiss dich doch von NPM und GitHub, wenn du Closed Source machen möchtest und du bist quasi der schlimmste Mensch des Universums. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich nicht in der Lage war, dass ich mir einfach denke, du bist ein random Dude aus dem Internet und deine Meinung interessiert mich nicht, sondern da habe ich wirklich richtig gemerkt, dass mir das sehr nahe geht, weil ich tatsächlich sehr viel Zeit in dieses Projekt investiert habe. Hm. Und das war dann tatsächlich auch der Stein des Anstoßes, dass ich gesagt habe, jetzt ist einfach Schluss, wenn ich merke, ich kann das nicht einfach irgendwie abschütteln, dann geht mir das zu weit. Bis hierhin und nicht weiter.
Wie war so das Feedback da drauf? Gab es eher noch mehr Kritik dann? Oder gab es auch einen Zuspruch? Also das, hast du Hacker News durchgelesen? Weil da waren, glaube ich,
ein
paar hundert Kommentare drin oder so.
Ich habe nicht alle Kommentare gelesen auf Hacker News, aber der zumindest gefühlt war der große Konsens schon so, dass sehr viele Leute gesagt haben, ich kann es 1:1 nachvollziehen und es ist tatsächlich einfach keine Art und Weise, so mit Leuten umzugehen, also unabhängig davon, wer das jetzt ist. Und mir haben auch sehr viele Leute einfach eine E-Mail geschrieben, in der sie dann geschrieben haben, unterschreibe ich voll und ganz. Ich habe ein paar Jahre lang, also einer zum Beispiel hat geschrieben, er hat ein paar Jahre lang ein sehr bekanntes oder ein sehr relativ großes Python-Paket maintained. Mhm. Und bei ihm war es im Prinzip 1:1 genau das Gleiche. Der hat dann hat geschrieben, dass er dann mal gesagt hat, es ist einfach zeitlich nicht mehr drin, wenn ich das Ding jetzt weiter maintainen soll, in der jetzigen Form, bin ich darauf angewiesen, dass ich finanzielle Unterstützung erhalte. Und dann wurde ihm direkt vorgeworfen, dass er ein absoluter Sellout ist und das ist mit der Open Source Community nicht vereinbar. Und naja, der hat dann auch den Hut genommen.
Du hast ja vorher das erzählt, du hast $5 GitHub Sponsors gehabt. War das zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch so? Also das ist ja die Parallele, die ich dann immer mehr anschaue. Na, wie ist denn die Realität von den Nutzern? Werfen die da was rein? Oder ja, gibt's halt, keine Ahnung, dann hunderte Leute, die sich beschweren?
Du meinst, nachdem der Blogpost auf Hacker News steil ging?
Hat es zugenommen? Also gab es welche, die gesagt haben, okay? Oder gab es viele Forks dann auf der anderen Seite? Gibt es dann prominente Forks, die jetzt Konkurrenz
Also es gibt mittlerweile schon einige Forks. Ich habe die aber, also ich verfolge die nicht so großartig weiter. Von denen, die ich mir angeguckt habe, war es tatsächlich so, dass die meisten einfach nur ein Fork sind, um halt das Paket wieder zu publishen.
Okay.
Und in den GitHub-Sponsorings hat sich nach dem Artikel gar nichts getan.
Nichts geändert. Hattest du vorher Contributors, die mitgeholfen haben am Projekt, oder hast du es komplett alleine gemacht?
Es gab schon ein paar, aber die Contributions an sich waren alle relativ klein. Aber den Löwenanteil von dem ganzen Ding hab und mach immer.
Also da gab es jetzt auch kein negatives Feedback von der Ecke, sage ich jetzt mal. Leute, die Code committed haben und gesagt haben, hey, 1% davon gehört mir oder so, weil ich habe die README angepasst.
Ja.
Okay.
Und auf der anderen Seite gab es aber dann so Leute, die mir zum Beispiel, also eine Nachricht habe ich über Discord bekommen, das war eine Privatnachricht von jemandem. Da muss ich jetzt auch mit dem Wortlaut etwas aufpassen. Das war im grob zusammengefasst, war es auch so, ich habe das Paket vor 2 Jahren mal benutzt und da gab es dann schon Plugins, die nicht kostenlos waren. Und jetzt bin ich wiedergekommen und wollte es wieder benutzen und jetzt muss man entweder alles selber kompilieren oder man muss Geld zahlen. Das ist doch absoluter Mist und ich hoffe, dass dir das Ganze auf die Füße fällt und punktig.
Okay.
Ein anderer ist dem Discord-Server beigetreten, hat geschrieben, ich habe deinen Blogpost gelesen und war voll auf deiner Seite und wollte dich unterstützen. Dann habe ich gelesen, wie viel Geld du verlangst und habe mir gedacht, du bist doch ein geisteskranker Wahnsinniger. Ich hoffe, dein Projekt geht unter und dann hat er den Server wieder verlassen.
Okay, du konntest nicht mal was antworten sozusagen.
Nee, ich habe dann die Nachricht einfach gelöscht.
Ja, verstehe ich dann auch. Ja, das ist ja, wie ging es dir da damit? Also hast du dann erstmal eine Pause gemacht oder gab es so viel auch wieder Firmen, die gesagt haben, hey, wir verstehen das und bezahlen das und das hat dich dann motiviert, damit weiterzumachen?
Insofern, also es gab ein paar sehr coole Firmen, die haben mir tatsächlich dann auch eine E-Mail geschrieben und haben geschrieben, hey, wir haben deinen Blogpost gelesen und wir verstehen dich voll und ganz. Das Problem ist nur, jetzt sind die Pakete nicht mehr öffentlich und uns hat es den Release-Build zerschossen. Können wir uns einigen, dass wir wieder Zugriff bekommen? Vollkommen unkompliziert. Aber auf der anderen Seite muss ich tatsächlich sagen, für mich ist es angenehmer, weil also das Projekt hatte zur absoluten Spitzenzeit, wenn ich mich richtig erinnere, 250.000 Downloads auf NPM pro Woche.
Okay, ist eine Menge.
Und da muss ich aber tatsächlich sagen, ich mache lieber ordentliche Arbeit für Leute, die das dann wertschätzen, anstatt dass ich Millionen von Downloads habe, aber am Ende ja mir anhören muss, dass ich ein schlechter Mensch bin.
Das kann ich nachvollziehen. Okay. Ja, also so ist ja dann auch das Geschäftsmodell entstanden, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Dann hast du jetzt ein bisschen ausgebaut und hast Supporter und das dann Wertschätzung ist, glaube ich, ein gutes Thema, was, glaube ich, in der Open Source Community also häufig zu kurz kommt.
Ich verstehe auch den gravierenden Unterschied nicht zwischen ich supporte jemanden auf GitHub zu ich kaufe jetzt eine Lizenz. Natürlich ist das Projekt auf GitHub jetzt momentan eingefroren, aber dadurch, dass jemand eine Lizenz kauft, wird momentan die Entwicklung für mich finanziert. Und wenn am Ende dann wieder was im Core landet, dann landet das über kurz oder lang irgendwann auch wieder auf GitHub.
Wie kriegen denn die Subscriber dann Zugriff auf das Repository? Hast du da so ein, gibt's ein GitHub Private Repo und da kriege ich einen Invite dafür oder wie löst man sowas technisch?
Ich habe eine eigene NPM Registry laufen und habe mir für diese, also das ist auch ein Open Source Projekt, Verdagio heißt das. Das ist, glaube ich, eine relativ bekannte Open Source NPM Registry. Und für diese Registry habe ich mir ein eigenes Plugin geschrieben, das quasi dann mit meinem Lizenz-Backend kommuniziert. Und sobald jemand eine Lizenz hat, wird quasi da der Zugriff freigeschaltet.
Cool. Ah ja. So hast du denen dann auch noch was contributed sozusagen, oder ist es auch
Closed Source? Nee, das Plugin ist nur für mich. Das habe ich, weil das ist einfach custom so auf meinen Use Case zugeschnitten. Was ich allerdings mache, seit dem Zeitpunkt, wo ich dieses Registry Setup habe, ist, meine Firma ist quasi jetzt ein Monthly Sponsor von diesem Projekt.
Von Verdagio.
Genau.
Oh ja, cool. Das heißt, du machst ein bisschen so wie Sentry.
Es ist generell ein sehr interessanter Punkt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man, wenn man als Firma mit einem Produkt auf Open Source setzt, dann sollte man sich auch irgendwie drum scheren, dass es den Leuten, die dieses Zeug bauen, gut geht. Und ich mache das momentan noch sehr einfach, weil ich finde den kurzen Dienstweg immer gut. Es gibt auf GitHub ja diese Sponsors-Übersicht und da gibt es auch diesen netten Drilldown mit dein Projekt benutzt diese und diese Dependency. Das sind die und die Maintainer und du kannst die sponsoren. Und da bin ich jetzt das letzte Jahr über immer wieder mal so durchgescrollt und habe dann einfach so random Leute rausgepickt, wo ich mir gedacht habe, ihr habt wenig andere Sponsoren. Ich nehme euch jetzt mal unter meine Fittiche und habe jetzt pro Jahr aktuell $2,300, die ich da verteile über mehrere Menschen.
Cool. Und das, obwohl du selber nicht von deinem Produkt leben kannst, sozusagen. Das ist ja auch schon was, wo viele nicht machen.
Naja, aber am Ende ist es ja trotzdem so, dass wenn eine meiner Dependencies den Bach runtergeht, dann habe ich ja auch wieder irgendwie, dann steht mir das Wasser auch wieder in den Schuhen.
Ja. Naja, ist
klar. Und nachdem ich selber das gebrannte Kind bin, das weiß, dass es eigentlich anders cooler wäre, denke ich mir immer, ja, da wird sich bestimmt jemand freuen, wenn dann so die E-Mail aufploppt mit, hey, du hast einen neuen Sponsor. Das ist doch auch schön.
Was für einen Technologie-Stack nutzt du selber dann zum Entwickeln? Du hast es schon ein bisschen auch angesprochen. Verdagio ist ein Open-Source-Projekt, kenne ich auch, verlinke ich auf jeden Fall. Du hast LemonSqueezy angesprochen für die Bezahlung, eigenes Plugin für Licensing. Wie entwickelst du bei dir lokal? Nutzt du da schon AI?
Ich habe jetzt vor kurzem angefangen, also bisher habe ich immer diese ganze IntelliJ-Suite benutzt, einfach, oder die JetBrains-Suite besser gesagt.
Ja.
Einfach, weil mir wurde die zu Uni-Zeiten halt in die Wiege gelegt und seitdem hat die mich begleitet.
Ja.
Also ich habe dann halt, als meine Studentenlizenz ausgelaufen ist, habe ich mir halt dann vor Jahren so eine eigene Lizenz gekauft und die schleife ich einfach mit, weil diese Produkte einfach grandios sind. Aber ich habe jetzt im letzten Jahr halt auch angefangen, mich ein bisschen von diesem Cursor-Hype mitreißen zu lassen. Habe dann diese IDE getestet und irgendwie hat es mir irgendwie so, ich weiß nicht, ich bin nicht warm damit geworden. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, es gibt sowas Ähnliches, das heißt Windsurf. Das ist im Prinzip ja wirklich sehr ähnlich zu Cursor, also auch auf Visual Studio Code basiert, mit so einem AI-Agent integriert. Und das ist momentan so das Tool, mit dem ich arbeite.
Habe ich schon öfter gehört, jetzt warum funktioniert es für dich besser wie Cursor oder was gefällt dir daran besser?
ich muss jetzt tatsächlich zugeben, es ist sehr viel einfach Bauchgefühl und Intuition gewesen. Okay. Also ich habe Cursor aufgemacht und habe mir die IDE angeguckt und bin einfach nicht warm damit geworden.
Okay.
Und bei Windsurf war das einfach anders. Da war irgendwie, das hat mich einfach irgendwie mehr abgeholt. Ich glaube, so von der Funktionalität her sind die mehr oder weniger ebenbürtig. Von dem her schenkt sich das nicht viel, glaube ich. Ich habe einfach, mir hat es einfach mehr zugesagt. Ich habe mir dann auch so eine Jahreslizenz gekauft und jetzt, ja, laufe ich mal damit los.
Musst du dann trotzdem noch eine Claude oder OpenAI Subscription mitbringen oder ist es da schon dabei?
Das ist bei Windsurf ist es schon mit dabei. Ich habe aber separat noch eine Anthropic Subscription.
Mhm. Die nutze du dann ich auch aber nicht brauchst.
Ja, okay. Die nutze ich schon noch extrem häufig, weil sehr viel von dem oder von den Gedankengängen, die ich da so auf Entwicklung und so weiter verwende, die passiert jetzt nicht unbedingt, wenn ich vorm Rechner sitze, sondern die passiert auch sehr oft, wenn meine Kinder eingeschlafen sind und ich gerade noch irgendwie neben ihnen im Bett versuche, nicht mit einzuschlafen. Und dann habe ich halt mein Handy und da ist die Claude-App drauf mit eben dieser Subscription und da ist auch sehr viel von meinem Gedanken-Ping-Pong, das ich da so mit meinem künstlichen Kollegen führe, ist da drin. Ja.
Das heißt, dein Marketing-Support, Vertriebsmitarbeiter ist dann Claude?
Momentan ja.
Was nutzt du? Also hast du viele Support-Anfragen? Brauchst du da auch schon ein Tool dann dafür oder ist das alles noch per E-Mail ausreichend?
Ich habe mal angefangen, mir ganz am Anfang, weil ich mir gedacht habe, naja, jetzt wenn es dann da, wenn das richtig losgeht, dann muss man ja da irgendwie auch ordentlich aufgestellt sein. Da habe ich mir verschiedene Dinge angeguckt, also zum Beispiel sowas wie Zendesk, weil ich das aus dem früheren Job noch kannte, oder den Freshdesk. Das ist quasi eine Alternative zu Zendesk. Aber es ist momentan so, dass sich die Supportanfragen tatsächlich sehr im Rahmen halten. Also es ist momentan alles noch managebar, ohne dass ich da irgendeine Art von Helpdesk brauche.
Wie sieht es an der Marketing-Ecke aus? Also machst du, jetzt sind wir hier im Podcast, ich habe gesehen, du warst da schon in ein, zwei anderen Podcasts mal zu Gast, wo du ein bisschen über Open Source, Node.js und sowas berichtet hast, Desktop-Automatisierung. Was kannst du da noch machen, marketingseitig? Ist es, also, jetzt hast du einen Hacker-News-Artikel, quasi ein bisschen unfreiwillig reingerutscht, sozusagen. Das hilft ja wahrscheinlich auch, zumindest ist es ein cooler Backlink. Aber was kannst du da so machen, um so Desktop-Automation zu vermarkten?
Insofern ist es eine gute Frage, weil ich da momentan auch noch ein bisschen in der Findung bin. Was ich halt bisher immer gemacht habe, ist auf Reddit zum Beispiel im Node.js-Forum Dinge zu teilen oder auf LinkedIn in so ganz klassischen Gruppen, die es da so gibt. Also sowas wie, keine Ahnung, RPA oder Test Automation Tools. Das sind so die typischen Anlaufstellen, worüber ich initial sehr viel Traffic oder ich sag mal, interessierte Nutzer bekommen habe, ist, ich habe in einem anderen Repository, das auch ein Node-Framework für Desktop-Automatisierung bereitstellt, das aber seit mehreren Jahren jetzt quasi unmaintained ist, habe ich meine ganz lange Zeit einfach mir die neuen Issues angeguckt, habe da irgendwie Fragen beantwortet oder weitergeholfen. Und wenn es halt dann Dinge waren mit, da fehlt einfach die Implementierung oder sowas wie, warum gibt es hier keinen Unicode-Support, habe ich dann halt mal erwähnt, dass ich ein Tool entwickle, das dieses Zeug halt kann. Das war zum damaligen Zeitpunkt jetzt noch nicht das Problem, aber jetzt mittlerweile, wo ich sage, ich mache jetzt erstmal eine Open-Source-Pause, gibt es auch Leute, die dann diese alten Comments irgendwie lesen. Und da habe ich vor kurzem auch ein paar E-Mails bekommen, dass die dann das Issue kommentiert haben mit, das ist der totale Scam und du musst jetzt dafür bezahlen, dass du das benutzen darfst und das ist nur Werbung, was da gemacht wird und das ist doch auch blöd.
Mhm.
Aber das war so der initial einer der Hauptfaktoren, die Leute auf Node.js aufmerksam gemacht hat.
Was kannst du da noch machen? Also schreibst du SEO? Also hast du ein paar Artikel in dem Blog stehen, aber so viel sind sie, glaube ich, jetzt nicht. Kannst du da... Kann das eine Traffic-Quelle sein, indem du das Thema generell erklärst? Ja, wie keine Ahnung.
Da könnte man definitiv noch mehr machen, ja. Ich bin aber tatsächlich die letzte, also ich, Ich bin halt einfach in die klassische Entwicklerfalle getappt. Ich habe halt einfach Features gebaut.
Ja, verstehe ich.
Was ich jetzt über die letzten Monate ein bisschen so mitbekommen habe, ist tatsächlich, dass wenn man so Video-Content über das ganze Thema macht, also auf YouTube irgendwie ein Video hochstellt, wo man mal sieht, ich tippe hier was ein und dann bewegt sich auf einmal was auf meinem Monitor. Das ist definitiv was, das Leute mehr abholt als irgendein Blogpost. Also natürlich ein Blogpost liefert dann auch irgendwie insofern wieder Traffic auf die Webseite, einfach weil man tendenziell dann irgendwie mal Backlinks bekommt. Aber ich sehe es halt auch über mein Analytics-Tool, also da nutze ich Plausible. Mhm. Da bin ich auch seit mehreren Jahren sehr zufriedener Kunde. Da sieht man es halt auch ganz klar, dass die Leute, die über YouTube kommen, tendenziell sehr viel länger auf der Seite sind, sehr viel tiefer reingehen und sich einfach wirklich ausgiebig mit dem ganzen Ding beschäftigen, weil sie halt über das Video merken, was denn eigentlich dahinter steckt.
Okay. Wie viele Nutzer sind in der Discord-Community? Ist das auch eine Art Marketing-Kanal?
Das müsste ich dir kurz nachgucken. Da sind sehr viele Leute drin, aber es sind nicht alle
viele aktiv
von denen.
Ja. Ja, weil ich sehe, du hast ja viele Testimonials auf der Webseite und da sind ja auch einige Discord- oder Reddit-User tatsächlich dabei, die du dann auch nicht namentlich nennst.
Ja, über die Namensnennung, da sehe ich davon ab, weil die Discord-Usernames sind teilweise.
Die werden auch woanders
sehr künstlerisch.
Ja, verstehe ich, ja. Okay.
Aber da, also auf dem Discord-Server sind momentan insgesamt 260,
wenn ich mich
gerade nicht verzählt
habe. Ah ja, es scheint ja auch schon Interesse zu geben, auf jeden Fall.
Aber ja, ich habe mir überlegt, was du da 50.
Okay. Was du da machen könntest, ne? Also du kannst auf Konferenzen gehen und generell über die Schwierigkeit von Open Source Monetarisierung berichten oder im Podcast natürlich, haben wir jetzt auch ein bisschen drüber gesprochen. Ist, glaube ich, auch interessant für den einen oder anderen Podcast, was du da machst und was du da für Schwierigkeiten hast, weil es, glaube ich, ist vielen Firmen ja gar nicht bewusst, die Open Source nutzen, was da dahinter steckt, auch der Faktor Mensch natürlich. Also
ja, was insofern bei diesen Hacker News Comments auch sehr interessant war, dass teilweise halt Leute dann geschrieben haben, naja, das ist doch deine eigene Schuld, du musst doch damit rechnen, dass das passiert. Oder du hast die falsche Lizenz gewählt, weil wenn du nicht möchtest, dass eine Firma das benutzt, ohne dich zu bezahlen, dann nimm halt GPL. Da ist es aber auch so. Ich weiß halt auch aus persönlicher Erfahrung, aus mehreren verschiedenen Enterprises, dass sobald ein Projekt GPL lizenziert ist, dann fällt es sowieso durch eine Blacklist. Hm. Da gibt es bei sehr vielen Firmen einfach die generelle Regel, es kommen keine GPL-Projekte in unsere Codebase, fertig.
Was hast du dann jetzt für eine Lizenz eigentlich oder wie ist das dann geregelt?
Der Core, der immer noch auf GitHub verfügbar ist, der ist immer noch Apache 2 lizenziert.
Okay.
Und es ist auch das, also es gibt ja zwei dieser Plugins, die Bildsuche unterstützen und das eine, das ich initial entwickelt habe, das auch immer noch komplett quelloffen auf GitHub steht, ist auch Apache lizenziert.
Verstehe. Also Marketing ist nach wie vor eine Schwierigkeit und wir wissen noch nicht genau, wie man der was man da helfen kann. Wer da eine Idee hat, kann sich ja gerne beim Simon helfen, melden.
Ja, also das ist
ja auch die Frage, die ich mir stelle. Ja.
Also ich war mit Node.js ja auch, jetzt muss ich überlegen, wann war das? 2019, glaube ich, war das auf der Enter.js.
Aha.
Also der Enterprise JavaScript-Konferenz und habe da einen Vortrag gehalten drüber. Das war auch ganz interessant, weil man wirklich gemerkt hat, dass da Kunden aus dem Enterprise-Umfeld da sind. Da hat man dann aber auch gemerkt, dass dieser Vortrag auf der Konferenz nicht so hundertprozentig gezündet hat, weil eine der kritischsten Rückfragen, die dann kam, war, wie viele Leute sind es denn, die das bauen? Und wenn das eine Person ist, dann schrillen da bei vielen Unternehmen auch die Alarmglocken, weil sie sagen, naja, der Busfaktor ist ziemlich hoch. Was machen wir, wenn der nicht mehr da ist?
Ja. Gab es da mal irgendwelche Bestrebungen, Maintainer, die sich gemeldet haben, die dir an der Stelle helfen wollten, unter die Arme greifen? Nee. Gar nichts. Okay. Ja, hätte ja auch sein können, dass es interessant ist, weil du hast ja das Thema Busfaktor selber angesprochen. Aber manchmal hat man ja auch selber so eine Phase, wo man nicht so viel Bock hat, und da ist auch nicht schlecht, wenn man jemand hat, der einem ein bisschen unter die Arme greift.
Das stimmt. Bisher hatte ich tatsächlich aber das Problem noch nicht, weil ich es momentan noch tatsächlich sehr gut irgendwie ausbalanciert bekomme, dass ich sage, wenn ich jetzt gerade nicht den Drive habe, dann gehe ich in den Garten und baue ein Gartenhäuschen.
Ja, zum Beispiel. Okay. Hast du, ja, an der Vertriebsecke würde mich jetzt echt interessieren. Na klar, ist das echt natürlich schwierig. Du kannst ja eigentlich nur, was sagst du, rated bist du schon aktiv, da sind die User, die ganze Node.js-Community. Ja, spannend. Ich bin daran interessiert, wer sich denn da meldet mit Ideen, ob da jemand dabei ist, der dir da was liefern kann. Ich glaube, das mit YouTube zu zeigen.
Gerne offen für Vorschläge.
Ist, glaube ich, eine coole Idee, weil da finde ich selber auch einen Haufen Zeug. Kann man natürlich ein Newsletter schreiben, ist aber ein Haufen Aufwand, dass du, also ich kenne hier den, kann ich dir nachher mal schicken, den Stefan Jüdis heißt der, glaube ich, der schreibt einen relativ großen Web-Developer-Newsletter auf Englisch, ist, glaube ich, auch. Klar, wenn man dort mal landen kann, hilft einem das vielleicht auch, zumindest mal die Userbase zu vergrößern, und dann hast du vielleicht auch ein paar potenzielle Subscriptions dabei, aber das ist, glaube ich, nicht so einfach. Konferenzen, das muss doch eigentlich schon gut sein. Verfolgst du das aktiv?
Ich habe mir jetzt eine Liste zusammengestellt von Konferenzen, die so die nächsten, also die halt quasi so im JavaScript-Umfeld oder auch irgendwie im Testing-Umfeld stattfinden, und bin da auch dabei, dass ich ein bisschen so CFPs vorbereite. Es ist halt insofern aber schon auch nicht ganz so einfach, weil meine persönliche Erfahrung ein Stück weit so ist, dass wenn du ein kommerzielles Produkt da irgendwie platzieren möchtest, dass sehr viele Leute von vornherein ein bisschen abgeschreckt sind.
Ja, die wollen dann, dass es rein Open Source ist, meinst du?
Zumindest habe ich es in einigen Code of Conducts schon gelesen, dass man das nicht möchte, dass ein Produkt beworben wird.
Ja. Okay, das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Aber du könntest natürlich einen Talk machen über die Schwierigkeit von Open Source Monetarisierung, und dann kannst du es ein bisschen durch die Hintertür vermarkten, sozusagen.
Ich bin jetzt generell gespannt, wie die Rückmeldungen nach diesem Podcast sind. Ja. Ich hoffe jetzt nicht auf den nächsten Shitstorm, der irgendwie...
Ja, das glaube ich nicht.
da losbricht.
Ich meine, die Leute wollen, die hier zuhören, die wollen ja alle auch selber irgendwie ein Geschäftsmodell finden, oder viele. Und von daher ist ja auch interessant, mal diese Seite zu beleuchten. Das fand ich schon immer interessant dann.
Ja, ein weiterer Punkt, der ist mir gerade noch aufgefallen oder eingefallen, wird der auch angesprochen wurde, war, dass einige gesagt haben, naja, du hast es ja im Prinzip auch falsch angegangen. Du hast ja irgendwas gebaut, das Open Source ist, und möchtest da jetzt irgendwie monetarisieren. Eigentlich müsstest du ein Produkt bauen, wo das irgendwie als Beiprodukt rauspurzelt, und dann könntest du es Open Sourcen. Aber das ist ja mein Hauptaugenmerk ist tatsächlich einfach das Framework an sich, weil es ein in sich geschlossenes Produkt ist, zumindest für mich. Es ist vielleicht nur ein Werkzeug, mit dem man dann Produkte bauen kann, weil du kannst es ja auch genauso gut in eine Electron-Anwendung integrieren und dann das nächstbeste oder das nächste große AI-Tool darauf aufbauen. Das steht einem ja nichts im Wege.
Ja, nur also das Thema Open-Source-Monetarisierung ist ja auch schon so ein Dauerbrenner. Aber was mir schon auffällt, ist, dass es immer mehr Companies gibt, die teilweise sogar Venture Capital bekommen, dann ein Open-Source-Produkt haben und das eben parallel als SaaS-Produkt anbieten, ne? Und dass die quasi ihr Open Source mit den Subscriptions von ihrem SaaS, dass du quasi, entweder ist das Hosting selber so kompliziert, dass das keiner machen will. Sentry ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel, ne? Jetzt bin ich mir nicht mal sicher, ob die Venture Capital haben, und die sponsern auch wahnsinnig viel im Open Source Umfeld, aber du kannst Sentry nehmen und betreiben, was nicht so einfach ist, oder du buchst die Cloud-Variante. Und da gibt's ja jetzt ganz viele so Tools in die Richtung.
Im Prinzip ist das ja auch eine der Schwierigkeiten, die ich habe, weil der Discord-User, der einfach auf den Server kam, um zu renten und dann wieder ausgestiegen ist, der hat ja dann auch geschrieben, so und so viel Geld für ein NPM-Paket. Also es ist was man machen muss, um Node.js zu benutzen, ist ein NPM-Install. Und das ist auch einer der großen Dinge, auf die ich Wert gelegt habe, dass man das wirklich total simpel installieren kann.
Ja.
Du machst einen NPM-Install und du bekommst Binary-Dependencies für drei Plattformen und es wird einfach dynamisch das genommen, was du benötigst, ohne dass du dir Gedanken machen musst. Aber im Gegensatz zu so einem klassischen, weiß ich nicht, Coolify fällt mir jetzt zum Beispiel ein, weil das Projekt sponsere ich auch, weil ich es einfach, weil ich es cool finde.
Ja.
Aber da ist es so, wie du gerade beschrieben hast. Das kannst du halt entweder selbst hosten oder wenn du sagst, ich will die Kapazität nicht aufwenden, um das zu tun, dann kaufe ich halt die SaaS-Variante, die gehostet wird. Aber insofern habe ich ja nichts, was quasi, wofür ich das Hosting übernehme.
Ja.
Außer, wie ich es jetzt gemacht habe, pre-built Binaries, die einfach ready to use für alle drei Plattformen sind.
Hättest du einfach das Bauen komplizierter gemacht, dann werden die Leute auch eher bereit, Geld zu bezahlen. Warst du damals in der Situation, auch kurz davor es komplett zu lassen und hinzuwerfen? War das schon so ein Downer?
Dafür macht es mir tatsächlich zu viel Spaß. Also ich will jetzt auch nicht so rüberkommen als jemand, der generell mit Open Source abgeschlossen hat und das alles verteufelt und das alles furchtbar findet. Ich bin einfach nur der Meinung, dass es liegt ein Stück weit auch an mir, aber wenn ich was Ordentliches abliefere, dann sollte das auch irgendwie in einer Art und Weise kompensiert werden, dass beide Seiten damit glücklich werden können. Und ich habe mich mal mit einem Kumpel drüber unterhalten, der nicht aus der Tech-Bubble kommt, und habe versucht, ihm das irgendwie zu erklären. Und im Prinzip habe ich dann gesagt, GitHub Stars sind das Klatschen vom Balkon für die Krankenhausmitarbeiter während Corona.
Kannst du nichts von kaufen. Ja, weiß ich schon.
Das klingt jetzt wahrscheinlich wieder sehr verbittert, aber es ist im Prinzip schon eine sehr große Ähnlichkeit.
Und wenn du jetzt in die Vergangenheit reisen könntest, 2018 hast du gesagt, hast du angefangen, würdest du dem jungen Simon was anderes raten?
Nee, definitiv nicht. Weil während diesen 6 Jahren, die ich jetzt an diesem Ding baue, habe ich dermaßen viel für mich selbst rausgezogen und gelernt. Also sei es jetzt dieses, jetzt muss ich mir irgendwie Gedanken machen, wie liefere ich denn jetzt diese Pakete aus, wenn ich so eine Registry haben möchte? Was gibt's denn da? Ja, wie knüpfe ich das denn zusammen an so ein Lizenzmanagement? Wie mache ich denn User-Management und so weiter und so fort? Das ist ja auch alles nur so ein Nebenprodukt, das ich halt gebaut habe, weil ich es gebraucht habe. Aber ich habe es halt gebaut und es funktioniert. Und ich habe es auch noch dazu, muss man ja jetzt mittlerweile auch sagen, ich habe das Ganze ja auch gebaut, bevor es ChatGPT gab.
Ja, klar. Ist ja schon länger her. Würdest du auch sagen, dass sich deine unternehmerische Teilzeittätigkeit auch positiv auf deine Arbeitnehmerseite auswirkt? Also befruchtet sich das gegenseitig?
Das würde ich auch zu 100% unterschreiben, weil man, wenn man dann mal selber an der Stelle sitzt, wo man den Rechnungseingang sieht und Zahlungsausgang etc. pp. Und dann am Ende vom Jahr mal mitbekommt, ja okay, wie viel muss ich denn jetzt eigentlich dann, wenn ich so eine UG habe oder eine GmbH, wie viel von dem, was ich da jetzt eigentlich so umgesetzt habe, muss ich denn jetzt noch abdrücken an Körperschaftssteuer, an Gewerbesteuer, an was weiß ich was noch alles. Und wie viel bleibt dann am Ende eigentlich über? Und ja, okay, man muss schon irgendwie ganz schön ackern. Also wenn man sich dann so Gedanken macht, was es eigentlich heißt, so ein Unternehmen zu führen, bekommt man schon einen dezent anderen Blick drauf, was man eigentlich so macht, seine 8 Stunden.
Man geht unternehmerischer mit der Zeit um, meinst du?
Ja.
Hast du noch andere Projekte, an denen du gerade parallel arbeitest, oder ist es so, dein voller Fokus gilt Node.js?
Also ich hatte vor ein paar Jahren tatsächlich mal noch so eine Idee, wo ich mir gedacht habe, das ist was, das muss ich unbedingt anfangen. Und dann hat es aber irgendwie nie so richtig gezündet. Und dann habe ich mich lang und oft irgendwie auch mit meiner Frau darüber unterhalten, weil wir unterhalten uns halt einfach generell über solche Themen gern, weil sie auch so ein bisschen außerhalb von ihrer Arbeit so ein eigenes Thema verfolgt. Also jetzt fernab von Softwareentwicklung. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ach, weißt du was, ich lasse das jetzt einfach alles und mache jetzt einfach mit Node.js weiter und fokussiere mich da drauf. Und dann hat es nicht allzu lange gedauert und dann ist ja eben dieser besagte erste größere Kunde gekommen, der dann letzten Endes dazu geführt hat, dass ich die Firma gegründet habe.
Okay. Ja, toi, toi, toi. Also ist ja eine echt interessante Reise und auch mal das zu sehen, was so die Schattenseiten von Open Source sind und was man eben daraus entwickeln kann. Wie tust du dich privat erholen? Du hast ein bisschen vorhin schon angesprochen, du baust ein Baumhaus. Machst du es wirklich?
Ja. Also ja? Ich habe letztes Jahr dann für unseren momentan noch den größeren, halt so ein Spielhaus für den Garten gebaut.
Okay. So was mit Holz ist ein guter Ausgleich genau, so für ja. IT, wenn man sieht, da ist mal was fertig.
Ja, und ich komme ja auch aus der Ecke. Also ich habe Maschinenbaumechaniker als Ausbildungsberuf gelernt und ich hab sehr lange, sehr viel mit meinen Händen gearbeitet. Da ist es dann schon schön, wenn man irgendwie wieder mal was tut, wo man am Ende des Tages ein Foto machen kann mit: Hey, guck mal, ich habe heute irgendwie ein Betonfundament gegossen und die ersten Steher von diesem Haus aufgestellt.
Und es macht auch niemand ein GitHub-Issue auf und rantet dann, weil irgendwas krumm ist, genau, sozusagen. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, Simon. Vielen, vielen Dank fürs Teilen der Geschichte. Ich drücke dir die Daumen, dass noch der ein oder andere Kunde dazukommt und dass du hier jetzt ein bisschen Feedback und vielleicht auch Ideen bekommst, was so, ja, vielleicht Vertrieb, Kooperation, Marketing-Ideen betrifft.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Dann mach's gut und schönen Abend.
Ja, bis dann. Ciao. Ciao.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 109 von Happy Bootstrapping. Schick mir gern Gästevorschläge, Feedback zur Folge, Fragen, sonstige Kommentare, Rants, Lob, Kritik, alles Mögliche an hallo@happy-bootstrapping.de. Freue mich wirklich über alles, was kommt, egal was. Einfach schicken an die E-Mail oder mich über LinkedIn kontaktieren. Genauso, in der nächsten Woche kommt schon Folge 110 und zwar habe ich mit dem Julian Goldkick gesprochen. Der Julian baut theblink.de, eine Art Plattform für PR-Recherche. Also du kannst dort recherchieren nach PR-Kontakten, Journalisten, die über ein Thema schreiben, zu dem du gern Kontakt zu Pressevertretern aufnehmen möchtest. Ist, glaube ich, ein Thema. Wir haben es ja häufig über Performance-Marketing und Co. und PR frage ich eigentlich auch nie im Podcast danach. Von daher habe ich in Zukunft wahrscheinlich noch was mehr zu fragen. Nächste Woche die Folge mit Julian, PR-SaaS, theblink.de. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.